Hallo und herzlich willkommen zu Einhornpflaster, dem Kinderdoc-Podcast. Hier hört ihr regelmäßig Neues und Interessantes, Wissenschaftliches oder einfach Spannendes aus der Kinder- und Jugendarztpraxis und darüber hinaus. Wir lernen Marvin kennen. Marvin ist 5 Jahre alt und kommt mit seiner Mutter zu einer Vorsorgeuntersuchung der U9. Das ist die Vorschuluntersuchung. Viel Spaß mit Marvin. Verbessert man seine Schwächen, wird man maximal mittelmäßig. Stärkt man seine Stärken, wird man einzigartig. Und wer nicht so ist wie die anderen, sei getrost, andere gibt es schon genug. Eckart von Hirschhausen. Eine ganz normale Vorsorgeuntersuchung. Am Nachmittag habe ich einen Marathon mit Vorsorgeuntersuchungen. 2 große Kinder mit 4 und 5 und danach ein paar kleinere Kinder unter einem Jahr. Die medizinischen Fachangestellten legen die Vorsorgen immer kompakt an den Anfang oder das Ende der Sprechstunde, um sie nicht mit den akuten Patienten kollidieren zu lassen. Dadurch wird Stress durch volle Wartezimmer vermieden und die Infektionsgefahren für die gesunden Kinder, die nur zu den U's in der Praxis erscheinen, werden minimiert. So hat sich das bewährt. Es ist blanke Theorie. Denn was die Helferinnen am Morgen oder vor Wochen geplant haben, kann sich nach dem Mittag komplett ins Gegenteil verwandelt haben. 2 Kindergärten in der Umgebung, in denen die Läuse- oder die Maul- und Klauenseuche ausgebrochen ist, der Rotavirus schwappt über den Landkreis oder der Frühjahrs-Mai-Infekt dezimiert die Grundschulen. Das kippt jede Planung. Sie kommen alle in der Praxis an, egal ob ich an diesem Tag 2 oder 3 oder 16 Vorsorgeuntersuchungen geplant habe. Doch beides muss bearbeitet werden, denn beides ist genau in diesem Moment da. Kinder sind krank, wenn sie krank sind. Und die Kinder sind zu einem bestimmten Zeitpunkt 4 Jahre alt, damit sie ihre U8 bekommen und nicht zu einem anderen. Die Krankenkassen geben zwar Zeitfenster vor, in denen der Arzt die Vorsorge durchführen darf, doch während diese bei großen Kindern noch halbe Jahre betragen, schrumpfen sie bei den Einjährigen bereits auf 2 Monate zusammen, bei einer U3 mit 1 Monat schon auf 2 bis 3 Wochen. Also lassen sich Vorsorgen nicht einfach verschieben, nur weil gerade viel in der Praxis zu tun ist, auch wenn wir das im Winter manchmal tun. Frau Gehring, hallo, hier ist die Kinder- und Jugendarztpraxis von Dr. Kinderdoc. Schön, dass ich Sie erreiche. Ja, was gibt es denn? Frau Gehring, Sie haben doch einen Termin mit Ruben Finn zur U9. Ja. Wäre es möglich, den vielleicht um 1 Woche zu verschieben? Bei uns? Nein. Nein? Ich frage nur, weil bei uns gerade so viel los ist. Die Grippewelle ist über uns. Nein, unmöglich. Der freut sich schon die ganze Woche auf diese Vorsorge. Na, das ist doch mal schön. Ja, das ist auch prima, aber trotzdem ist bei uns... Nee. Das kann ich ihm nicht antun. Schließlich gehen wir danach auch noch Eis essen. Und wenn ich das dann auch nicht mache... Gut, alles klar. Und wenn Sie vielleicht 1 Stunde später... Nein, unmöglich. Keine Chance. Dann ist ja noch das Bambini-Training und vorher geht auch nicht. Da geht er noch zur Bastelstunde in den Kindergarten. Okay. Ich sehe schon, ziemlich ausgebucht bei Ihnen. Wäre es dann nicht gerade gut, wenn unser Termin nicht stattfände? Nix da. Nee. Ich warte ja auch schon so lange auf den Termin. Nun gut, der andere Termin wäre ja dann erst nächste Woche. Gleicher Tag, gleiche Uhrzeit. Nee. Da geht gar nicht. Da ist dann vor dem Bambini-Training noch Kindergeburtstag bei seinem besten Freund, dem Ron. Da muss er unbedingt hin. Geht nicht. Alles klar, Frau Gehring. Okay, dann bleibt's bei dem Termin heute Nachmittag um 15 Uhr, ja? Wieso heute Nachmittag? Ich dachte morgen. Nein, ganz sicher heute Nachmittag. Ich hab's hier im Terminkalender. Gehring, Ruben Finn, heute 15 Uhr. Stille. Kramgeräusche. Also ich habe das hier ganz klipp und klar und schwarz auf weiß. Ganz was anderes, habe ich doch gleich gesagt. Am 17. um 15 Uhr. Ja, das ist heute. Stille. Oh, ich dachte, das wäre morgen. Nein, Frau Gehring, der 17. ist heute. Oh, da habe ich wohl was verwechselt. Macht doch nichts, kann ja mal passieren. Das heißt, Sie kommen dann heute gar nicht? Naja, also heute kann der Ruben Finn ja so gar nicht. Alles klar, dann streiche ich mal heute den Termin. Bei uns ist sowieso gerade viel los. Sie wissen schon, die Grippe und der Durchfall gerade überall. Ja, und morgen? Nein, tut mir leid, da habe ich leider Ihren Sohn nicht im Kalender. Das war ja heute. Aber ich könnte ihn für nächste Woche? Moni hat den 5-Jährigen gemessen und gewogen. Das ist nicht einfach vonstatten gegangen. Aus dem Zimmer waren einige Zetergeräusche, geflüsterte Beschwörungen und immer wieder »will aber nicht« zu hören gewesen. Doch Moni lässt sich nicht so leicht abwimmeln. Und als sie die Tür hinter sich geschlossen hat, winkt sie mit dem Vorsorgeheft mit den eingetragenen Maßen. »Ich hab's geschafft, jetzt sind Sie dran, Chef«, ruft sie mir über den Gang zu und grinst. »Viel Spaß!« Ich bedanke mich mit einem bittersüßen Lächeln, das andeuten soll, wie sehr ich mich auf Vorsorgeuntersuchungen mit kooperativen Vorschulkindern freue. Ein 5-Jähriger ist in einem Alter, in dem er alles zeigen will, was er kann. Er ist stolz auf seine ersten Fußballversuche, vielleicht schon aufs Fahrradfahren, vielleicht auf die ersten Buchstaben, die er schreiben kann, und ganz sicher auf die Rolle als großes Geschwisterkind, so er eines ist. Ich lasse mich vorher auf einen Sessel hinter der Anmeldung fallen und hole die Akte aus dem Computer. Es ist Marvin Mannesmann, schon seit dem Säuglingsalter bei uns. Seine Mutter ist Apothekerin in der Nähe, der Papa Filialleiter der Sparkasse am Ort. Ich überfliege kurz die Einträge der vergangenen Vorsorgetermine, lasse die perzentilen Kurven von Größe und Gewicht aufklappen, beäuge kritisch den Größenwert von heute und erinnere mich rechtzeitig die Anstrengungen Monis beim Messen und Wiegen. Vielleicht ein Fehler. Bei U6 steht ein »wird noch gestillt«, bei U7 ein »Schnuller mit offenem Biss«, bei der U8 vor einem Jahr schließlich »hat noch Schnuller«, »trinkt noch aus der Flasche«, »kaum Mitarbeit«, »Sprache beachten«. Die übliche Karteikartenkarriere. Während ich mir das Stethoskop von der Anmeldetheke nehme, krempel ich demonstrativ die T-Shirt-Ärmel hoch, tue, als spucke ich in die Hände und gebe dann ein »Na, dann wollen wir mal« in die Runde. Moni, Katja und das Küken heben wie auf Kommando die Daumen in die Höhe zur Anfeuerung für kommende Aufgaben. Ich drücke die Klinke und betrete das Untersuchungszimmer. Marvin sitzt auf der Untersuchungsliege mit verschränkten Armen, dicken Backen und einer Flunsch, die keine Kooperation erhoffen lässt. Er schaut mich von unten herauf an, dass seine blauen Augen unter den Augenbrauen zu verschwinden drohen. Ich wende mich erstmal an seine Mutter, die auf ihrem eigenen Stuhl sitzt. Eine gute Situation. Die Anordnung der Theatergruppe lässt zumindest hoffen, dass Marvin bereits von seiner Mutter eine entsprechende Ansage erhalten hat. Nichts wäre schlimmer gewesen, als wenn ich durch die Tür gekommen wäre und einen beschützten und begluckten Marvin auf dem Schoß der Mutter angetroffen hätte. Schließlich gibt es hier nichts zu beschützen. Ich empfehle den Eltern sehr früh schon, eigentlich ab dem ersten Geburtstag, sehr genau mit ihren Kindern durchzusprechen, was und wann etwas beim Kinderarzt passiert. Ob es sich um Blutabnahmen oder Impfungen handelt, um Vorsorgen oder eine akute Vorstellung wegen Rotz oder Durchfall. Wer sich unsicher ist, kann immer gerne fragen, und das machen auch die Eltern. Was machen Sie denn bei der U8 in einem Monat? Wird er da gemessen und gewogen? Gibt es da wieder eine Impfung? Müssen wir etwas mitbringen? Nur so sind die Kinder gebrieft, vorbereitet und gesichert, dass nichts stattfindet, was sie nicht vorher wussten. Man kann schon im Vorfeld steuern, dass ein Kind gut mitmacht und auch, viel wichtiger, was man tut, wenn es nicht mitmacht. Frau Mannesmann konnte so etwas wie heute bereits erwarten, wenn sie sich an die U8 vor einem Jahr zurückerinnert. Mit 4 Jahren kann man fehlende Kooperation eines Kleinkindes noch entschuldigen, gerade bei Jungs, die gerne etwas länger trotzen. So wie Marvin. Dass er mit seinem Schnuller und Flaschenabusus die Klischees des Kleingebliebenen gleich noch mitbringt, mag belustigen. Ich finde es eher traurig, denn das sind Symbole, die die Eltern den Kindern mitgeben. Es sind Zeichen, dass es die Eltern nicht so ernst nehmen mit dem Älterwerden ihrer Sprösslinge. Es war noch keine Zeit. Ja, ja. Er braucht die Flasche doch noch. Ja, sicher. Am Ende bekommt er einen Knacks, wenn er jetzt schon den Schnuller. Ganz sicher nicht. Viele dieser Entschuldigungen drücken Unsicherheit aus, wie man die Konflikte angeht, durchlebt. Vielleicht ist das ja alles auch gar nicht so problematisch und aus all den Schnullern und Flaschenkindern werden später ganz normale Schulkinder und Jugendliche. Aber das Ablösen von nicht mehr altersentsprechenden Verhaltensmustern unterstützt die Kinder in ihrer altersgerechten emotionalen und geistigen Entwicklung. Anders gesagt, ein Schnuller ist Babykram, Flaschentrinken auch. Wer daran klebt, klebt auch im Innern am Babysein. Den Klebstoff rühren aber die Eltern an. Kein Kind wirft aus eigenen Stücken den Schnuller ins Nirvana der Schnullerfee oder spuckt der Mutter die Prämilch-Saugertülle entgegen. »Guten Tag, Frau Mannesmann. Na, alles klar?« sage ich zur Mutter und schüttle ihre Hand. Sie seufzt und zeigt auf ihren Sohn. »Marvin zeigt sich mal wieder von seiner besten Seite, Herr Kinderdoc.« »Ja, hab ich schon gehört.« Marvin verfolgt meine Schritte aus grimmigen Augen und hält die Flunsch konsequent aufrecht, jetzt auch noch mit Fingern vor dem Mund. Ich setze mich an meinen Schreibtisch, blättere hin und her im Untersuchungsheft und unterhalte mich derweil mit der Mutter über die Körpermaße ihres 5-jährigen Sohnes, dass man tatsächlich denken könne, Marvin sei schon ein Schulkind. Die Unterhaltung streift den Kindergarten, in dem er ab Sommer auch bereits die Vorschulgruppe besuchen wird, und die Schuleingangsuntersuchung, die bereits vor einem Monat stattgefunden hat. Sie war für Marvin kein Problem, fand sie doch im Kindergarten statt, zusammen mit bestimmt 8 oder 9 anderen Kindern seiner Gruppe, die ebenfalls nächstes Jahr in die Schule kommen. Die Amtsärztin hat dennoch notiert, dass der Junge auf dem rechten Bein nur 10-mal hüpfen kann, auf dem linken Bein tatsächlich nur 3-mal. Das hielt sie ebenso für bemerkenswert wie die noch etwas verkrampfte Stifthaltung im fehlenden 3-Punkt-Griff. Ich ziehe die Malblätter heraus, die mir Frau Mannesmann mitgebracht hat. Ein Wunsch an alle Eltern bei den Vorsorgeuntersuchungen im Vorschulalter. Stolz bringen die Eltern dabei die besten Zeichnungen mit. Bei Jungs in der Regel Autos, bei den Mädchen Prinzessinnen und Ballerinas. Ja, doch, da geben sich alle ihren Rollenklischees hin. Ich suche nach Menschendarstellungen oder schlichten Häusern und Pflanzen, als Teile des sogenannten Denver-Testes, ein ziemlich veralteter, aber dennoch beliebter Beurteilungsbogen zur Entwicklung von Kindern im Vorschulalter. Oder der Mensch-Zeichentest. Da ist tatsächlich einmal jemand hingegangen und hat Hunderte, vielleicht Tausende von Kinderzeichnungen gesichtet und diese nach Alter und Detailtreue kategorisiert. Da gibt es Punkte für das Gesicht, für Haare, für Plastizität der einzelnen Gliedmaßen und deren richtige Anzahl und dergleichen mehr. Wirklich ein spaßiges Unterfangen und immer sehr aufschlussreich. Beim Baum- und Hausmalen geht es um profanere Dinge wie Früchte, Äste oder auch um Rauch aus dem Kamin oder den Zaun um den Garten. Ein Kinderarzt berücksichtigt dabei die Kreativität des einzelnen Kindes, die natürlich gegeben ist, die dem Kind in die Wiege gelegt wurde oder eben nicht, aber gesteuert wird durch die Umwelt, durch die Förderung im Elternhaus, aber auch durch die Einflüsse von Fernseher und Computer. Kinder, die mehr als eine Stunde pro Tag fernsehen und keine ausreichenden eigenen Ressourcen haben, also über keine besondere Veranlagung verfügen, malen effektiv weniger und schlechter als andere. Wer mit 5 Jahren immer noch am Kopffüßler kritzelt, ist entweder ohne Stifte klein geblieben oder seine Eltern haben ihn jede zweite Minute vor dem Bildschirm geparkt. Im Ernst, wir Kinderärzte müssen darauf achten, denn auch wenn Kinder unterschiedlich talentiert und interessiert sind, könnte das auf Probleme in der Familie hinweisen, die nur allzu gern einfach an die Ergotherapeuten delegiert werden. Marvins Bilder sind sehr schön geworden. »Tolle Bilder malst du da, Marvin«, versuche ich als Icebreaker gegen seine Schutzmauer und halte ihm einen roten Sportwagen mit Totenkopfmännchen unter die Nase. »Ausgerechnet das«, entfährt es der Mutter, was ihr sofort einen Seitenblick ihres Sohnes einbringt. Ich deute mit einer Kopfbewegung an, dass das okay sei. Sie versteht und entschuldigt sich stumm mit der Hand vor dem Mund. »Echt super, das Auto«, versuche ich zum zweiten. »Und wer sitzt da drin?« »Knickzacken«, murmelt Marvin durch seine verschränkten Finger hindurch. »So ein Skelett, oder? Der hat ganz viele Knochen, oder?« »Knickzacken«, sagt er nun schon lauter und zieht die Augenbrauen hoch, dass ich so blöde sein kann. »Kenn ich nicht«, sage ich. »Naja.« Marvin reißt seine Hände runter. »Knochentrocken, Menno«, sagt er jetzt laut und deutlich in meine Richtung. Und erschrocken über diesen Gefühlsausbruch etwas leiser, sieht man doch. »Knochentrocken, alles klar. Ich registriere schnell in meiner innerlichen Abhakliste, dass das K und die Konsonantenübergänge in Knochen sauber gesprochen werden. Wer weiß, wie viel Sprache der junge Herr mir sonst noch gönnt.« »Das ist vom Nintendo«, souffliert mir die Mutter. Ich füge meiner Liste noch eine Frage nach dem Medienkonsum hinzu, ziehe aber ein zweites Bild hervor. »Oh wow, und du malst sogar Prinzessinnen«, sage ich, ungewöhnlich für einen Jungen. Marvin schaut mich mit großen Augen an, aus denen klare Missbilligung meines groben Unwissens scheint. »Peaches, Menno«, sagt er. Ich interpretiere das als »Peaches«, registriere ein sauber gesprochenes SCH und lasse mir durch ein Kopfnicken der Mutter bestätigen, dass es sich auch hier um einen Charakter aus der Mario-Welt handelt. »Er hat's grad viel mit dem Nintendo«, entschuldigt sich die Mutter, »gab's vom Opa zum Geburtstag.« Marvin kommt jetzt richtig in Fahrt, zieht ein Bild nach dem anderen heraus und ich lerne noch Donkey Kong, Bowser und Mario persönlich kennen. Ich bleibe auf der Schiene und versuche die Sprache systematischer zu überprüfen und zeige ihm die üblichen »meine« Abfragebildchen. Leider ohne Charaktere aus Kinder- und Jugendbüchern oder Games. Auch wenn er mir dabei hin und wieder nur ein »weiß ich nicht« und »keine Ahnung« anbietet, ist die Sprachentwicklung bei dem Helden auf jeden Fall normal. Immerhin ist damit die Sprachschranke gefallen. Das lässt hoffen für den weiteren Verlauf der Untersuchung. Als wolle er mich gleich Lügen strafen, rutscht Marvin von der Untersuchungsliege, schnappt sich sein T-Shirt und beginnt sich anzuziehen. »Du Marvin, wir sind aber noch nicht fertig, okay?« sagt seine Mutter zu ihm. »Komm, Schatz, setz du dich bitte wieder auf die Liege, ja?« Sie beugt sich vor und faltet die Hände. Dass Eltern immer Fragen stellen müssen. »Nein«, sagt Marvin erwartungsgemäß. »Aber wie sollte ich denn dann der Herr Kinderdoc untersuchen?« Wieder eine Frage. »Machst du jetzt bitte mal mit?« Und noch eine. Und zum Abschluss die ultimative. »Dann gehen wir auch ein Eis essen nachher, okay?« Diese Frage ist hingegen geschickt gestellt, denn darauf kann es kein Nein geben. »Zwei Kugeln«, kräht Marvin. Beim Fragestellen führen Eltern ihre Kinder an eine Wegscheide, bei der es wenigstens zwei Alternativen gibt, obwohl die Eltern von Anfang an den ihren gehen wollen. Sie stellen die Fragen um des lieben Friedens willen. Sie haben die Vorstellung, eine Entscheidungsfreiheit des Kindes bedeute für dieses eine größere Zufriedenheit. Das Gegenteil ist der Fall. Kinder sind durch das Fragen der Eltern verunsichert. Sie erwarten nicht die große Auswahl, sondern möchten den Weg klar vorgezeigt bekommen. Für die Eltern gibt es aber keine Alternative, denn eigentlich wollen sie, dass das Kind den Weg geht, den sie sich schon zurechtgelegt haben. Haben die Kinder aber die Wahl, gehen sie nicht da entlang, wo die Eltern wollen. Das hat nichts mit Rebellion zu tun, die kommt erst in der Pubertät, sondern mit schlichtem Ausprobieren, ob die Freiheit der Entscheidung überhaupt gilt. Ein Vorschulkind ist damit überfordert. Die Folge ist, dass das gefragte Kind sein angebotenes Recht auf Entscheidungsfreiheit wahrnimmt. Es kommt zur Diskussion. »Möchtest du nicht doch lieber die warmen Schuhe anziehen?« Wieder mit neuen Fragen. Und schließlich der Streit mit Belohnung oder Strafe. »Wenn du jetzt nicht, dann ist das klar?« Und noch eine Frage. »Zieh bitte das Shirt wieder aus und setz dich hier nach oben auf die Liege«, sage ich zu Marvin, und zu meiner Überraschung und Genugtuung macht er es tatsächlich. Seine Mutter schaut erstrafend an, immerhin lässt sie den Kommandoton dieses komischen Arztes zu. »Wie unfair von mir, ich habe die Autorität des Nichtkennens auf meiner Seite.« Marvin kann gar nicht abschätzen, welche Konsequenz eine Handlungsverweigerung bei mir hat und reagiert lieber zahm. Ich mache weiter mit ein paar Handübungen. Finger, Daumen, Opposition, Finger, Finger und Überkreuzbewegungen. Mehr Fingerübungen für die Neurologie und mich. Ich nutze die Gunst des Augenblicks und nehme mein Stethoskop, höre Marvin an Brust und Rücken ab, weil es eben zu einer Vorsorgeuntersuchung dazugehört. Nichts wäre peinlicher, als ausgerechnet jetzt eine Bronchitis zu überhören. Eine Untersuchung beim Kinderarzt lebt nämlich vom Ritual. Egal wegen welcher Beschwerden ein Kind vorgestellt wird, wegen plötzlicher Hautveränderung oder der schon ewig bestehenden Warze am kleinen Fußzeh oder einer Erkältung. Das Kind muss abgehört werden. Und wenn der Termin wegen Schlafstörung oder der schlechten Konzentration im Schulunterricht ausgemacht wurde, ein gewisses Maß an körperlicher Untersuchung muss schon sein. Eine Erkältung beinhaltet eine Auskultation, das ist das Minimum, besser noch die Inspektion von Nase und Mund, der Standard. Erwartet wird aber das Optimum. Die Ohren. »Schauen Sie nicht in die Ohren?« »Nö, Hat Mia Aline denn Ohrenweh? Noch nicht, aber vielleicht. Dann wird wohl auch nichts entzündet sein. Aber wenn sie dann morgen? Dann müssen sie sowieso noch mal wiederkommen. Aber wenn sie doch jetzt vielleicht schon rot sind, würde ich es auch nicht behandeln. Nicht? Nein. Ach, und wenn sie die Schmerzen nicht spürt? Seien Sie sicher, Ohrenweh tut so richtig weh. Mia Aline, hast du Ohrenweh? Schon okay, ich schau in die Ohren. Die körperliche Untersuchung bei der Vorsorge hat keine gezielten Aufgaben, da die Kinder keine akuten Beschwerden haben. Also bedeutet die Untersuchung die Feststellung der Normalität. Anders als beim Neugeborenen, bei dem es schlicht darum geht, ob alles vorhanden ist. 10 Finger, 10 Zehen und 2 Ohren, so werden sie geboren. Oder beim Säugling und Kleinkind, bei dem es um die Veränderungen des Körpers geht. Wachstum, Kopfumfang, Körperhaltung und Entwicklung. Checkt man bei den großen Vorsorgen nur noch dezente Veränderungen ab. Rücken, Genitale, Fußstellungen. Die Kinder sind im Laufe der Jahre immer wieder durch die Praxis marschiert. Selten finde ich bei Vorsorgen etwas Überraschendes, Neues. Trotzdem gehört eine komplette körperliche Untersuchung immer dazu. Und jedes Mal in dem Bruchteil der Sekunde, wenn ich den Schalltrichter auf den erbschen Punkt setze, Google it, hoffe ich, dass ich kein Herzgeräusch höre. Keine Ahnung, wie das anderen Kollegen geht, aber bei jeder Vorsorge in jedem Alter scheue ich diesen kurzen Moment. Das Hören eines Herzgeräusches bedeutet medizinisch zunächst nichts Dramatisches, für die Eltern aber einen halben Weltuntergang, auch wenn der Untersuchungsbefund selbst noch gar keine Diagnose ist. Herzgeräusche sind bei Kindern keine Seltenheit. Erkältungen und Fieber, alleine die Position zwischen Liegen und Sitzen, kann ein Geräusch deutlicher klingen lassen. Während des Körperwachstums und schließlich ist meine Klientel immer am Wachsen, gibt es auch ein Wachstum des Herzens. Dabei entstehen Verwirbelungen des Blutflusses und die hört der Arzt. Das Herz ist gesund? Fragt prompt Frau Mannesmann. Keine Sorge, alles gut, sage ich zu ihr und bin erleichtert. Der kurze Moment der Unsicherheit ist vorbei. Nichts Problematischeres, als wenn ein Kind ein oder zwei Wochen später wegen einer Erkältung zu einem Kollegen in Vertretung geht und die Eltern hören, das Herzgeräusch ist Ihnen bekannt? Nein. Hat da der Hausarzt, also ich, noch nie was gesagt? Nein, wir waren gerade erst bei der Vorsorge.
Hört man aber schon sehr deutlich, was so viel heißt wie, das hätte man bei der Vorsorge schon hören müssen.
Danke, Herr Kollege, aber klar, der Junge hat auf 40 Fieber im Schatten. Mensch, Herr Kollege.
Das sollten Sie mal abklären lassen.
Das sollten Sie von Ihrem Hausarzt nochmal abhören lassen, wenn's Bobble wieder gesund ist, täte es in einer solchen Situation auch. Das Herz bleibt das entscheidende Organ für die Eltern, auch wenn die Seele nach all den Jahrhunderten woanders vermutet wird. Marvin hat kein Herzgeräusch, aber eine Phimose. Er liegt gerade passend auf dem Rücken, lässt die körperliche Untersuchung ohne Murren über sich ergehen. Er zwirbelt mit den Fingern durch seine Haare. Die Oppositionsabteilung hat gerade Pause. Ich lupfe kurz die Unterhose und checke die Hodenlage, check, check, die weichen Leisten, check, check, und die Beweglichkeit der Vorhaut, kein Check. Sie ist eng, zipflig und lässt sich kaum einen Millimeter bewegen. Nach dem Herz kommt bei den Jungs gleich der Penis. Das sollte alles in Ordnung sein, bitteschön. Schließlich hängt daran der Fortbestand der ganzen Familie. Ist was nicht in Ordnung? Fragt Frau Mannesmann, und Marvin interessiert sich plötzlich nicht mehr für seine Haare, sondern blickt mich grimmig an. Scham kennen die Fünfjährigen kaum, aber dass da unten was Wichtiges los ist, wissen sie alle. Bei einer Vorhautverengung, der Phimose, lässt sich die Vorhaut nicht oder nur teilweise über die Eichel zurückziehen. Das ist in den ersten Jahren des Lebens normal und man sollte nicht zu viel Aufhebens darum machen, außer dass man den Eltern verbietet, an dem Stück Haut herumzuziehen. Das machen die Jungs schon alleine. Die Vorhaut löst sich über die Jahre in aller Regel ohne Zutun. In der Geschichte von Urologie und Pädiatrie gibt es Variationen der Behandlung einer Phimose. Wurde vor Jahrzehnten noch recht rabiat bereits im Neugeborenenalter daran manipuliert, was zu Einrissen und Vernarbungen führen konnte, wurde in den 70ern und 80ern des letzten Jahrhunderts jede zweite Vorhaut im Vorschulalter beschnitten. Aus medizinischen Gründen, wie es stets hieß. In den USA gilt der beschnittene Mann seither sogar als Schönheitsideal. Die Empfehlung derzeit? Abwarten bis zum Schulalter, dann unter konservativer Salbentherapie vorsichtiges Zurückziehen. Die OP wird nur noch empfohlen, wenn zu einem definierten Zeitpunkt, der allerdings unter den Fachleuten sehr variiert, diese Therapie keinen Erfolg hat. Diese Ausführungen beziehen sich selbstredend nur auf die medizinische Zirkumzision, also Beschneidung. Zuletzt war die religiöse rituelle Beschneidung bei Juden und Muslimen in Deutschland sehr in Verruf geraten und durch das Urteil des Kölner Landgerichtes sogar als Körperverletzung kriminalisiert worden. Die Vorhaut ist noch recht eng bei ihm, sage ich, und präsentiere der Mutter den Penis. Sie schaut sehr interessiert. Ach ja? Ja. Sieht für mich ganz normal aus. Ist es ja auch, sage ich. Ich erkläre ihr die Zusammenhänge aus normaler Entwicklung, Behandlungsindikation und Abwarten. Aha, sagt sie dann. Also das Abschneiden hat dann doch noch Zeit. Marvin stellt die Ohren auf. Wie ein Luchs hat er den heikelsten Moment erkannt. Gehetzt blickt er von einem zur anderen, dann instinktiv zu seinem T-Shirt, das er dummerweise ja schon wieder ausgezogen hat. Schließlich der Blick zur Tür. Er wird unruhig auf seinem Platz, seine Hände gehen unwillkürlich zur Unterhose und zerren sie nach oben. Naja, sage ich laut und deutlich, um zu signalisieren, dass ich nichts vor ihm geheim halten will. Abgeschnitten wird da sowieso nichts. So ein Quatsch, oder? Ich spreche Marvin direkt an. Ja, aber, sagt die Mutter, hatte ich Sie nicht so verstanden? Nichts, überzeuge ich sie verbal. Hat alles Zeit. Schauen wir uns in einem Jahr wieder an. Marvin entspannt sich etwas. Alles ganz normal und prima da, bestätige ich nochmals dem Jungen gegenüber und deute auf seine Unterhose. Er sieht gelassen aus, zieht sich aber trotzdem dieselbe entschlossen über seine privaten Bereiche. Ende der Untersuchung. Ich schließe eine Überprüfung der Motorik an. Einbeinstand und Hüpfen, Ball fangen, werfen, seitliches Hin- und Herspringen über eine Schnur, Barrenturnen, Flickflack und Ratschlag. Bei der sich Marvin gut schlägt. Ganz dem Klischee entsprechend, dass Jungs grobmotorisch keine Probleme haben. Die Realität ist oft eine andere. Mädchen sind Jungen in allen Bereichen im Durchschnitt überlegen. Das wäre sicher anders, wenn es männliche Betreuer in den Kindergärten geben würde. Aber die gibt es nun mal nicht. Also werden unsere Schulanfänger beurteilt, ob sie ein Haus und einen Menschen malen können und nicht etwa ein Auto oder ein Roboter. Oder vielleicht sogar einen Turm bauen können, experimentieren und so weiter. Die Vorschüler dürfen sich am Webrahmen vergnügen und seltener an der Werkbank. Und wenn es um die soziale Integrität geht, dann kommen die braven, stillen Mädchen mit den sauber gebundenen Pferdezöpfchen stets besser weg als die männlichen Rabauken, die ihre Freundschaft dadurch pflegen, dass sie täglich für 2 Stunden auf den Bolzplatz gehen oder in Bäumen klettern. Marvin darf sich anziehen, von mir aus, und auch nach Wunsch der Mutter. Marvin, würdest du dich jetzt bitte anziehen, wir sind fertig? Aber Marvin ist noch nicht fertig mit seiner Performance, denn nun könnte er ja, wie er vorher wollte, und nun möchte er nicht mehr, wie die anderen wollen. Er hat wieder seine Position auf der Untersuchungsliege eingenommen, geflunscht, verschränkte Arme, überaus vernichtender Blick gegenüber allen Anforderungen des Lebens. »Ziehst du dich jetzt bitte an?« versucht es die Mutter noch einmal. »Nein.« »Dann gehe ich ohne dich, ja?« »Du anziehen.« »Nein, ach Quatsch, komm, das kannst du doch alleine, oder?« »Nein.« »Du kannst doch nicht so rausgehen, da holst du dir doch den Tod.« »Nein.« »Komm, wenigstens das T-Shirt, ja? Das wolltest du doch eben schon anziehen, nicht?« »Erst die Hose.« »Gut, also hier.« »Nein, du anziehen, los.« »Nein, also wirklich, so schon gar nicht, junger Mann. Dann bleiben wir eben hier sitzen.« Ich habe alles Nötige in das gelbe Vorsorgeheft und meinen PC eingetragen und wende mich an das Festspielhaus hinter mir. »Also, Sie dürfen das gerne hier ausfechten, Frau Mannesmann«, sage ich, »bleiben Sie ruhig standhaft.« »Bleib ich auch«, sagt sie jetzt genauso trotzig wie ihr Sohn. Ich reiche ihr das Vorsorgeheft und die Hand. »Bis bald mal«, und versuche mich auch bei Marvin zu verabschieden. »Tschüss dann«, sage ich, und strecke ihm hoffnungsvoll die Hand entgegen. Er grummelt irgendetwas, das ich als Verabschiedung werte, die Hand bekommt er aber nicht aus den Achselhöhlen gezogen. Ich mache ihm stattdessen eine lange Nase, daneben nicht, und verlasse das Schiff. Es vergehen keine 5 Minuten, da kommt ein lebhaft plappernder Marvin zusammen mit seiner Mutter aus dem Zimmer. Tipptopp fertig angezogen, Schuhe sauber gebunden, mit Jacke, Schal und Mütze. »Dann kriege ich aber 2 Kugeln.« »Ja, alles klar, aber so richtig mitgemacht hast du ja jetzt nicht, oder?« 2 Kugeln«, kräht Marvin noch einmal. Ich stehe an der Anmeldungstheke, harre meines nächsten Patienten und suche den Blickkontakt zu Marvins Mutter. Sie grinst, zuckt mit den Schultern. »Hab ich ihn doch angezogen?« »Prima«, sage ich mit genauso falsch ironischem Signal. »Und sein Eis hat er sich wohl auch schon bestellt.« »Ja, Herr Doktor, was soll man da schon machen?« »Tja, was schon.« Sich auf keinen Fall bei mir während des 1. Schuljahres beschweren, wenn er in der Klasse den jungen Rebellen gibt und seine Klassenlehrerin zu der gewagten These »Vielleicht hat er ja ADHS« hinreißt. Das war für heute Einhornpflaster, der Kinderdoc-Podcast. Vielen Dank fürs Reinhören. Wenn euch das hier gefallen hat, gebt doch ein Feedback in den Kommentaren unter kinderdoc.blog, abonniert den Podcast oder erzählt einfach anderen davon. Alles Gute und bis bald. Bleibt gesund, euer Kinderdoc.